gefasst in einer Frage, wo ich denke, dass die dahinter stand, die ja vielleicht ein bisschen aufrüttelnd ist, aber das war so das, wo ich dachte, das trifft eigentlich den Kern, wo Paulus hinaus will, nämlich die Frage, warum scheitern Christen auf der Zielgeraden? Wir gehen gleich mal in den Text rein, also ein paar Verse vorher, Kapitel 9, 1. Korintherbrief, ab Vers 24. Er benutzt da ein Bild von einer Rennbahn. Wir sind ja in Korinth und nach Olympia fanden in Korinth die zweitwichtigsten Sportwettkämpfe in Griechenland damals statt, die isthmischen Spiele, alle zwei Jahre, riesiger Volksauflauf, also da war nicht nur Sport, da war auch Kultur und alles andere, Volksfest. Paulus hatte unheimlich zu tun als Zeltmacher, wir mussten ja alle unterkommen, gab nicht so viele Hotels. Und das war ein Bild, das ihnen vertraut war. Bei diesen isthmischen Spielen durfte jeder griechische Bürger, also keine Sklaven, aber griechische freie Bürger, durften daran teilnehmen, mussten sich mindestens 10 Monate vorher vorbereiten, waren alles Amateure nebenbei, Profis gab es damals noch nicht. Und am Ende dieser Vorbereitungszeit wurde das auch noch in den öffentlichen Stadien gemacht, dass man so ein bisschen gucken konnte, ja, dürfen wir den wirklich zulassen, ja oder nein. Und dann, so wie es heute ist, was ist der Höhepunkt von so einem Sommerfestspiel, Olympische Spiele, Leichtathletik. Ja, das ist so die Königsdisziplin und daher nimmt er jetzt das Bild. 1. Korinther 9, Abvers 24. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Rennbahn laufen, alle laufen, aber nur einer den Preis gewinnt? Gab damals nur einen Preis, einen Siegerkranz, keine 3 Medaillen. Ja? Also damals nur einer hat den Preis gewonnen. Lauft nun so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe nicht wie einer, der in die Luft schlägt, jetzt ist er beim Boxen, sondern ich beherrsche meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht den anderen predige und selbst verwerflich werde. Als Christen können wir natürlich nicht nur einer von uns den Preis gewinnen, sondern jeder auf seiner Lebensbahn diesen Preis. Was das ist, werden wir gleich sehen. Und er sagt, jetzt sind Christen, lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Ansonsten könntet ihr verwerflich werden, übersetzt auf heute, ihr werdet sonst disqualifiziert in diesem Lauf. Gehen wir zum nächsten weiter, Kapitel 10. Ich will aber, Brüder, nicht, dass ihr in Unwissenheit seid, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen sind. Ja, das war die Feuersäule in der Nacht und die Wolkensäule am Tag beim Auszug aus Ägypten. Er ist jetzt beim Exodus. Das identitätsstiftende Ereignis damals für Israel. Also die Väter von uns, die waren alle unter der Wolke gewesen und sind alle durchs Meer gegangen. Ja, Pharao hinter ihnen wollte sie bedrohen. Sie kamen aus der Knechtschaft heraus in die Freiheit. War eine unglaublich dramatische Situation, weil vor ihnen dieses Schiff mehr war und das ist eine natürliche Barriere, da kommst du nicht rüber. Und da brausten die ganzen Streitwagen an, sie wussten nicht, was sie machen sollten. Aber Gott hat dieses Meer geteilt und hat sie befreit aus ihrer Knechtschaft. Und der Feind ist dann auch noch in diesen Fluten untergegangen. Wunderbarer Anfang. Und alle sind auf Mose getauft worden, in der Wolke und in dem Meer. Also Taufen im Sinne, sie haben sich identifiziert mit diesem Führer, der sie aus dem Volk, aus dem ägyptischen Volk herausgerufen hat. Und alle haben dieselbe geistliche Speise gegessen. Und alle haben denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der mitging, der Fels aber war Christus. Das ist jetzt ein bisschen, ja. Also man merkt schon, er formuliert die Sachen von damals so, dass er auf Taufe und Abendmahl anspielt. Also ihr seid getauft worden, ihr seid dahin durchgekommen, ja, wie die Errettung, wie wir es in der Taufe symbolisieren. Und ihr habt auch geistliche Speise gehabt, nämlich einmal habt ihr gegessen und ihr habt getrunken. Und das war dieser Felsen. Wenn ihr euch erinnert, der kommt 2-mal im Alten Testament vor, in der Wüste, also als sie in die Wüste kommen. Und einmal am Anfang, einmal am Ende. Und Gott hat ihnen dadurch übernatürlich Wasser gespendet, indem Mose einmal zu dem Felsen geredet hat. Nee, das erste Mal hat er geschlagen auf den Felsen, das zweite Mal hätte er reden sollen, hat aber leider geschlagen. Habe ich es richtig im Kopf? Sonst korrigiert mich. Ja. aus dieser Begebenheit, die Israeliten haben sich überlegt, ja, irgendwo mussten sie in der Wüste, dieses Millionenvolk, ja immer Wasser bekommen, hat sich mit der Zeit eine Legende gesponnen. Und zwar die, dass das, und das kann man von der Schrift so ein bisschen herleiten, ja, dass das immer derselbe Felsen war, aus dem Wasser kam. Sprich, der ist mitgewandert. Ja, soweit? Juden damals, Verständnis, da ist ein Felsen mitgewandert, um sie zu versorgen. Wobei eigentlich ein ganzes Felsmassiv, wenn man das vom Grundtext her sieht. Ja. Paulus sagt, naja, ein Felsen ist jetzt nicht mitgewandert, aber es war schon eine geistliche Speise in dem Sinn, dass sie vom Geist kam, von Gott kam. Und letztendlich ist Christus damals schon mit euch mitgewandert im Alten Testament. Ja. Er ist vor euch hervorgegangen als Engel des Herrn und er war der Felsen, durch den ihr Wasser bekommen habt. Was will er dadurch ausdrücken? Unsere Väter, wir sind immer noch bei diesem Rennen, ja, gewinnt diesen Preis, das ist ein Thema. Unsere Väter haben wunderbar angefangen. Sie hatten, wenn wir es übertragen auf heute, das Taufe, Abendmahl, sie hatten alle Segnungen. Das ist die Aussage. Christus ist mit ihnen mitgegangen. Und jetzt kommt Vers 5 und der haut richtig in die Magengegend rein. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste niedergestreckt. Deswegen mein Titel, warum scheitern Christen auf der Zielgeraden? Das ist als Beispiel für uns geschrieben, damit wir keine bösen Begierden zulassen, wie jene begehrlich wurden. Jetzt gehen wir in Vers 11. Das alles aber widerfuhr jenen als Beispiel. Es ist uns aber zur Warnung geschrieben, für die das Ende der Welt gekommen ist. Gehen wir in Kapitel 11. Wir sind jetzt beim Abendmahl. Da zeigt sich das nämlich, wie sich das ausgewirkt hat. Wir hatten beim Abendmahl in Korinth auch ein sogenanntes Liebesmahl dabei. Die haben miteinander gegessen. Nicht nur Brot und Kelch, sondern die haben ganz normales Essen miteinander gehabt. Kann man im Kapitel 11 nachlesen. Hören wir noch in der Predigtreihe. Und einige nun haben das etwas laxer genommen. Sie haben nämlich, ja, wie soll man es ausdrücken, gespachtelt wie die Verrückten. Ja, also die waren hungrig und die haben einfach, ja, ich will jetzt keine anderen Worte noch ausdrücken, aber das war unwürdig. Und was noch viel, müsst ihr euch mal vorstellen, die haben sich zum Abendmahl getroffen, jetzt nur zum Essen, aber die waren betrunken dabei, weil sie so viel getrunken haben. Die haben praktisch ihr Privatessen da gefeiert. Woher kommt es? Ja, ist ja logisch, das waren Korinther. Die sind Götzenopferfeiern gewöhnt. Die hatten ihr ganzes Leben, früher kamen die in den Tempel und da hat man eben sich zusammengesessen, da hat man ein bisschen getrunken, da waren auch noch Damenbesuch dabei und anderes, das haben wir ja schon gehört im 5. und 6. Kapitel. Und das haben die nicht abgelegt. Und dann haben die wirklich betrunken dort das Abendmahl genommen und das unwürdig genommen. Und da gab es Folgen. Kapitel 11, Abvers 29. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selber zum Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Darum sind viele Schwache und Kranke unter euch und ein gutes Teil sind entschlafen. Es gab sogar Tote, die Gott gerichtet hat, weil sie unwürdig gegenüber ihm sich verhalten haben und sich wie bei einem Götzenopfermahl verhalten haben, statt wie in der Gemeinde. Beim Herrn, beim Schöpfer dieser Welt und dem Herrn ihres Lebens. Jetzt fragt ihr euch, heißt es, die sind dann vom Glauben abgefallen? Nein, ausdrücklich nicht, das sagt er nämlich im nächsten Vers. Denn, Vers 31, wenn wir uns selber richten, dann werden wir nicht gerichtet. Das hätten sie vorher tun sollen, dass sie Buße tun über das Ganze. Aber die haben nicht sich selber gerichtet, deswegen waren sie einige schwach, andere krank, andere sind sogar gestorben, weil sie gerichtet wurden vom Herrn. Und jetzt Vers 32, das Entscheidende. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, dann werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verdammt werden. Diese Züchtigung war dafür da, dass sie eben nicht verdammt werden, dass sie eben nicht vom Glauben abfallen. Was war dieses Scheitern? Das Scheitern war, dass sie den Preis nicht gewinnen. Weil meistens werden so zwei Sachen gegenübergenommen. Das eine heißt, ja, entweder du kannst dein Heil verlieren oder nicht. Das hier ist hier nicht das Thema. Ja? Es gibt genauso Ungläubige damals, die dann natürlich nicht nicht das Heil erlangt haben, aber hier geht es um Gläubige, die gezüchtigt wurden. Das ist das Thema. Ja? Und das ist genauso ernst. Es geht nicht immer nur, ob ich jetzt in den Himmel komme oder nicht, sondern Christus hat uns gesagt, wir kriegen einmal eine Belohnung. Und wir sollen so laufen, hat er gesagt, dass wir sie auch bekommen. Und das ist das Scheitern, wenn wir die nicht erreichen. Was sind das für Belohnungen? Ich werde es nicht lange ausführen, weil mein Text fängt eigentlich erst im 10. Kapitel an. Ihr könnt es zum Beispiel im Podcast 27 nachhören. Ja, 7 Segnungen für Überwinder, da sind einige drin. Und es ist eine Herrschaft, steht in der Bibel, oder Lob. Es ist gut, was du getan hast, du bist ein guter Knecht. Ja? Oder auch Ehre. Es gibt bestimmte Kronen, die man bekommen kann. Hat jetzt nichts mit dem Heil zu tun, sondern es ist eine Belohnung auf dem Lebensweg. Und Paulus sagt, ihr sollt darauf schauen, dass ihr nicht nur irgendwie in den Himmel kommt, sondern schaut darauf, dass ihr auch diese Belohnung erlangt. Jetzt treten wir mal vom Text ein bisschen zurück, weil die Frage ist, warum fährt Paulus hier so ein hartes Geschütz auf? Er sagte den Leuten, passt auf, dass ihr nicht stolpert. Ja? Weil im Text sagt er noch, wer meint, dass er steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Also die waren ziemlich überheblich, haben gedacht, uns passiert schon nichts. Wir haben unseren Freifahrtschein, ja? Wir haben unsere Sakramente, wir haben unser Abendmahl, wir haben unsere Taufe, wir haben die Erkenntnis, das haben wir auch schon alles gehört. Und ja, klar gibt es verschiedene Meinungen in der Gemeinde über verschiedene Themen, aber das wird schon. Und er sagt, passt auf, bei euren Vorfahren hat es nicht geklappt. Warum denkt ihr, dass ihr so über ihnen steht? Und eigentlich guckt man sich den Text an und fragt, ja, warum steht es da? Weil im Kapitel 8 ging es um Götzenopfer. Im Kapitel 10 danach geht es um Götzenopfer und mittendrin fängt er auf einmal an, dass er praktisch unentgeltlich gearbeitet hat und fängt mit diesen Warnungen an. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Auf den ersten Blick erstmal nichts. Aber letztendlich hat er, das fand ich jetzt spannend, deswegen drehe ich diesen Schritt zurück, er hat einen großen Gedankengang von Kapitel 8 bis 10. Es geht eigentlich ums Götzenopferfleisch. Und da gab es zwei Parteien, ich wiederhole es ganz kurz, aber dass wir da ein bisschen ins Verständnis reinkommen. Also die einen haben ja gesagt, was auf dem Tempel den Götzen geopfert wurde, das darf man nicht essen. Wäre übrigens meine Fraktion. Ich werde doch nichts essen, was vom Tempel da den Götzen geopfert wurde. Wäre nicht mein Ding. Die anderen haben gesagt, nee, Götzen sind ja nichts. Es gibt nur den einen Gott. Das ist nur ein Stück Fleisch. Und die haben aber nicht nur gegessen, sondern diese sind sogar in den Tempel reingegangen und haben sich da reingesetzt und haben mit anderen zusammen ein Götzenopferfest gemacht. Mit der Begründung, die gibt es ja eh nicht. Wir haben also zwei Fraktionen. Ja? Die Freiheitlichen, die Fortschrittlichen, die Modernen. Und die eher konservativen Bewahrenden, so wie heute halt in den Gemeinden. Die gibt es immer, diese Fraktionen. Und interessanterweise, was jetzt in Korinth passierte, und das haben wir ja schon bei x anderen Themen gehört, jetzt im Korintherbrief, die haben sich gegenseitig bekämpft. Und der eine hat sich an den Petrus gehalten, der andere an den Paulus, der dritte an Christus. Und ach ja, ja, jeder hatte so seine Parteien. Und haben dabei eigentlich das richtige Ziel aus den Augen verlassen. Die haben sich nur untereinander gestritten. Ich möchte euch jetzt was vorlesen von C.S. Lewis, was ich total interessant fand. Und ich denke, deswegen bringt Paulus diesen Mittelteil mit diesen Warnungen. Also die haben sich untereinander gestritten. Wer hat denn jetzt recht? Der kein Götzenopferfleisch isst, übrigens, man darf es essen, hat Paulus gesagt, oder der sich im Tempel sitzt. Paulus sagt auch später, das werdet ihr noch hören, dann in der zukünftigen Predigt, man darf sich nicht dahinsetzen, weil es gibt zwar keine Götzen, aber hinter den Götzen stehen Dämonen und die verehrt er dann. Ja, das ist so das Setting. Und C.S. Lewis hat jetzt etwas gesagt, allgemein. Der Teufel schickt der Welt die Irrtümer immer paarweise auf den Hals, in Paaren von Gegensätzen. Und er stiftet uns ständig dazu an, viel Zeit dadurch zu vertrödeln, dass wir nachgrübeln, welches der schlimmere Irrtum ist. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Er baut auf unserem tiefen Widerwillen gegen den einen Irrtum, um uns Schritt für Schritt in den anderen hineinzuziehen. Lassen wir uns nicht zum Narren halten. Wir müssen unser Auge auf das Ziel richten und geradewegs zwischen den beiden Irrtümern hindurchschreiten. Im Alten Testament wurde das so ausgedrückt, in 5. Mose 17, die Anweisung von dem König: Du sollst nicht weichen von dem Gebot, weder zur Rechten noch zur Linken. Und das ist das Problem. Ich persönlich hätte ja kein Götzenopferfleisch gegessen. Also hätte ich mich darauf konzentriert, was diese Freiheitlichen da immer in Götzentempel machen, und hätte mich wahnsinnig aufgeregt, so wie ich bin. Ja, dann immer versuche mich runterzukommen und so weiter. Und die anderen hätten sich über mich aufgeregt, weil ich so ein verknöcherter alter weißer Mann bin. Ja? Und wir wären beide in den falschen Weg gegangen, sagt C.S. Lewis. Wir konzentrieren uns beide auf die Irrtümer des anderen. Und ihr kennt ja, wer so da sitzt und wer was so denkt in verschiedenen Bereichen. Und da kann man sich manchmal vielleicht doch ein bisschen aufregen. Aber er sagt, nee, ihr habt zwar Freiheit, das war ja der große Slogan, wir haben alles Freiheit zu machen, aber ihr vergesst, wozu ihr diese Freiheit habt. Und er hat jetzt im 8. Kapitel so eine kleine, ja, es ist komisch von der Argumentation, er hat eigentlich gar nicht richtig argumentiert im 8. Kapitel. Im 8. Kapitel hat er gesagt, ja, du darfst Götzenopferfleisch essen, aber wenn dein Bruder dadurch zur Sünde verleitet wird, dann lass es lieber. Das ist, finde ich, nicht die sauberste theologische, ja, Argumentation. Die macht er im 10. Kapitel. Da geht es richtig rein. Aber ich habe was gelernt für mich. Hinter den normalen Themen steckt oft ein ganz anderes Thema eigentlich. Und um das sollten wir uns kümmern. Und er hat gesagt, ihr wollt eure Freiheit leben. Macht das. Macht das. Aber lebt doch eure Freiheit so, dass ihr euren Bruder liebt. Und das heißt, ich verzichte auch mal auf dieses Fleisch, wenn ein anderer dadurch zur Sünde verleitet wird, weil er einfach vom Götzendienst herkommt. Und dann hat er lang und breit, das werden wir noch hören, durch den Predigtplan ist es ein bisschen durcheinander gekommen, kommt im Juli, hat er lang und breit dann gesagt, warum er eigentlich von der Gemeinde bezahlt werden sollte, aber darauf verzichtet. Und er sagt, er verzichtet darum, damit er möglichst viele Menschen gewinnt. Er verzichtet um des Evangeliums willen. Seine Freiheit, wozu hat er seine Freiheit? Er hat seine Freiheit, damit er den Bruder liebt und verzichtet deswegen auf ein Recht, das er hat. Er hat seine Freiheit, auf die er verzichtet, um des Evangeliums willen, um möglichst viele Leute zu erreichen. Und das Dritte ist, er hat seine Freiheit, weil er auf dieses ewige Ziel hingeht und er will diesen Siegeskranz erreichen. Er will das gut so von Christus hören, wenn er ihm begegnet. Das erste Mal von Angesicht zu Angesicht. Und die Korinther, die haben sich nur die Köpfe eingeschlagen. Und da ging es nur um diese, ja, scheinbaren theologischen Unterschiede. Und sie haben nicht gemerkt, dass in ihrem Herzen auf beiden Seiten, das ist das Entscheidende, auf beiden Seiten in ihrem Herzen sie sich nach Bösen begierten, wie wir hier im Text gelesen haben. Die einen, das waren die Hochmütigen, die Gott nicht danken für etwas, was ihnen eigentlich geschenkt war. Und das andere, die haben halt die Freiheit so weit genommen, dass sie wirklich mit Dämonen zusammen saßen und gegessen haben, wie wir es im 11. Kapitel dann hören werden. Und deswegen jetzt die Warnung. Wir sind immer noch voll in diesem Thema drin. Götzendienst, ja oder nein. Aber mittendrin muss er das machen, weil das ist, was eigentlich dahinter steckt. Und das steckt oft auch bei uns in der Gemeinde eigentlich dahinter. Wie gesagt, der Teufel, den freut es, ja, dass wir uns über den einen drum so aufregen, dass wir in den anderen gehen. Wir sollten in der Mitte durchgehen. Was ist für den Bruder? Was ist fürs Evangelium? Und was ist für das ewige Ziel, auf das ich zugehe? Was dient dem? Und jetzt warnt er zuerst mal die, die ihre Freiheit etwas stark ausnehmen. Ja? Da hat er gesagt, passt auf, eure Väter, die hatten alle Segnungen, die es gab, wie ihr. Ihr habt eine Bibel, in der könnt ihr lesen. Ihr habt Freiheit, um zum Gottesdienst zusammenzukommen. Ihr habt unheimliche Ressourcen, wo ihr Gott weiterkommen könnt. Ihr könnt im Hauskreis einander erbauen, Taufe, Abendmahl, anderer Dinge. Ihr habt unheimlich viel Segen. Genauso wie damals die Väter. Aber sie sind trotzdem gescheitert. In dem Sinne, dass sie diesen Preis nicht gewinnen. Warum? Vers 6, das ist als Beispiel für uns geschehen, damit wir keine bösen Begierden zulassen, wie jene begehrlich wurden. Und jetzt finde ich es interessant, Er kommt jetzt nicht mehr so sehr von der theologischen Diskussion her, sondern er kommt jetzt mit konkreten Beispielen. Und ich muss sagen, das haut bei mir, wenn ich das so ausdrücken darf, wesentlich mehr rein als manche theologische Diskussion. Also ich habe letztens was gelesen, ich kann dir das nicht zusammenfassen, warum mich es so berührt hat, aber das war halt eine echte Geschichte, Josua 1 bis 5, wo ich irgendwie in diese Geschichte reinkam und dachte, ja, das bin ich. So geht es mir genauso. Ich kann dir das nicht auf jetzt theologisch zwei Punkte runterbrechen. Also doch, aber das war nicht das, was mich gepackt hat, sondern mich hat diese Geschichte gepackt. Und genauso macht das hier. Er sagt, okay, ihr denkt, ihr habt die Freiheit und ihr habt die Erkenntnis und ihr dürft alles machen. Das war ja die eine, vor allem die freiheitliche Partei. Ihr habt allen Segen, okay, was ist mit euren Vätern passiert? Und jetzt bringt er vier Beispiele. Also sie haben nach Bösen gelüstet. Das erste Beispiel, Vers 7, Kapitel 10. Werdet auch nicht Götzendiener, einige von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um zu spielen. Das ist die Geschichte vom goldenen Kalb. Bisschen komisch zitiert, weil warum zitiert er es nicht ordentlich, dass er sagt, sie haben das Kalb gemacht? Macht er nicht. Er zitiert den Vers, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um zu spielen. Das ist ein Nebenaspekt von dieser Geschichte. Warum macht er das? Ja, weil das Problem in Korinth war. Die haben sich zusammen hingesetzt, haben gegessen, haben getrunken und haben gespielt, was übrigens noch eine sexuelle Anspielung hat im Text im Alten Testament. Und das genau war hier der Fall. Die hatten von ihren Götzenopferfesten, die haben sich hingesetzt, gegessen, getrunken und sich noch vergnügt. Und er hat gesagt, ja, ihr habt eure Freiheit, ihr denkt, das wäre alles in Ordnung. Ihr dient ja nur Christus, sagt ihr. Aber überlegt doch mal, was war beim goldenen Kalb? War das eigentlich Götzendienst? War das Götzendienst, das goldene Kalb anzubeten? Ja? Ja. Wurde da ein Götze angebetet? Ja, höre ich. Welcher Götze? Ja, okay. Ja. Also, das kleine Detail natürlich hier. Aaron sagt, wir feiern ein Fest des Herrn. Wir feiern ein Fest Jahwes. Es waren die Götter, die sie aus Ägypten herausgeführt haben, aber es war eigentlich ein Fest für Jahwe. Bloß halt in Form der Götter, was sie kannten. Das war schon eigentlich ein Fest für Gott. Und genau das haben die Korinther ja auch gesagt. Ja, wir sitzen da zwar in dem Tempel, aber eigentlich dienen wir Christus. Da sagt er, ja schön, das war beim goldenen Kalb genauso. Das war auch für Jahwe ein Fest. Aber schaut mal, was passiert ist. Sie saßen, sie tranken und was sind die Folgen bei euch? Hat man in den Kapiteln ja auch schon gehabt davor. Seid ihr euch so sicher, dass wenn ihr sagt, ihr dient Christus, dass ihr wirklich keinen Götzendienst macht? Die damals haben das auch gesagt, sie dienen Jahwe. Und sie haben trotzdem Götzendienst gemacht. Das war für die einen die Möglichkeit oder der Anlass zu fallen. Andere, übrigens 2. Mose 32 zum Nachlesen, und da sind total spannende Sachen drin. Eins muss ich noch bringen. Warum haben die überhaupt dieses goldene Kalb gemacht? Was war der Grund? Ja, und der Anlass, warum wollten sie das machen? Mose war lange weg, genau. Mose war weg. Also umgerechnet, die waren ja jeden Tag zusammen. Und Mose war 40 Tage weg. Und kaum war Mose mal nicht da, fielen sie fast schon vom Glauben ab. Also sie fielen, ja, also es ging ja um die Belohnung, das hat man gehabt. Und ich habe mich mal gefragt, wir treffen uns ja, sagen wir mal, einmal sonntags meistens, also manche auch öfters. Was wäre jetzt, wenn wir 40 Wochen lang, also ein Dreivierteljahr, Thomas aus irgendeinem Grund nicht mehr da wäre? Was würde da passieren? Bei manchen, haben sich ja auch nicht alle hier beim goldenen Kalb da. 3000 sind dann gestorben als Gericht nebenbei. Ja? Aber da gab es dann Gericht Gottes. Die haben sich an Menschen gehängt. Die haben sich an den Pastor gehängt, wenn ich es auf heute übertrage. Und nicht an Gott. Und kaum war der Pastor mal außer Gefecht, weil Gott ihn halt 40 Tage beschäftigt hat, sind sie sofort abgefallen. Und Aaron hat auch keine rühmliche Rolle gespielt. Ja, er hat sogar noch vorgeschlagen, wie sie es machen sollen. Oh, ihr könntet die Ringe schmelzen und so weiter. Also das war jetzt nicht der beste Co-Pastor. Ja? War kein Ruhmesblatt von ihm. Nee, müsst ihr euch mal vorstellen, der gibt denen noch Tipps, wie sie es machen können, diesen Götzendienst. Das kam nämlich von ihm, nicht von den anderen. Naja, das sind so Nebenbemerkungen. Und das sage ich ja, wenn man das sich mal richtig durchdenkt, die Geschichte, merkt man irgendwo, ja gut, für mich, also, was können Götzen sein? Ja, Materielles kann Götze sein. Ein Auto, ein Haus, Beschäftigung, Arbeit, Hobbys, Menschen, Familie, Ehepartner und so weiter. Es kann alles zum Götzen werden. Aber hier letztendlich, das Entscheidende ist für mich nicht zum Beispiel, ob man irgendwas kauft und das dann ein bisschen teurer oder weniger teuer ist. Ja? Ob das dann deswegen zum Götzen wird. Das Entscheidende ist, ist diese böse Begierde in deinem Herzen drin und gehst du von Gott da weg oder nicht? Und das haben sie gemacht. Und wie es oft ist, ja, man setzt sich nieder, isst und trinkt. Das ist immer auch, wenn ihr mal guckt, wenn ihr in Kulturen geht, wo Götzendienst ist, das ist immer auch mit einem Volksfest. Das kann man gar nicht trennen voneinander. Ja, das ist teilweise auch sehr schwierig für Gemeinden dort, dieses Soziale von dem anderen zu trennen. Aber da kommt so viel zusammen und das war hier in Korinth alles der Fall. Und deswegen sind einige gefallen. Die nächsten. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben und es fielen an einem Tag 23.000 als Gericht. Ich finde es spannend, dass er hier Unzucht sagt, weil im Alten Testament wird diese Begebenheit, die ihr nachlesen könnt in 4. Mose 25, wird diese Begebenheit eigentlich immer als Götzendienst dargestellt und nicht als Unzucht. Das war das Entscheidende. Also Geschichte war die, das Volk war eigentlich unbesiegbar. Also sie sind schon nah an Kanaan herangekommen und ihr erinnert euch, der Balak, der Moabiterkönig, wollte sie verfluchen lassen von Midian. Und hat es nicht gekonnt, weil Gott sich zu ihnen gestellt hat. Er hat x Anläufe gemacht und er konnte Israel nicht verfluchen. Israel war unangreifbar auf seinem Weg, weil Gott es beschützt hat, weil er in der Wolken- und Feuersäule dabei war und weil er den Weg vor ihnen gegangen ist. Ja? Derselbe, der sie aus Ägypten herausgeholt hat, hat sie jetzt auch in der Wüste beschützt. Bileam konnte nichts ausrichten, aber am Ende hat er einen teuflischen Rat gegeben. Er hat gesagt, ich kann Israel nicht verfluchen. Aber es gibt einen Weg, wie du Israel zu Fall bringen kannst. Frauen. Schick deine hübschesten, nettesten, moabitischen und midianitischen, die waren zusammen in dem Volk, Frauen zu den jungen Männern, denke ich hauptsächlich. Und dann wirst du sehen, was passiert. Und wir können das in 4. Mose 25 nachlesen. Und Israel wohnte in Schittim, also, und das Volk fing an zu huren mit den Töchtern der Moabiter. Deswegen sagt Paulus hier erstmal Unzucht. Die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein, und das Volk aß und betete ihre Götter an. Und Israel hängte sich an den Baal Peor. Also an diesen Götzen. Das Einfallstor waren die netten, hübschen Frauen. Ja? Früher, ich habe mich gefragt, warum waren sie in Ägypten nicht versucht? Da waren ja auch, ja, die israelitischen Frauen, sind wir mal ehrlich, die waren halt langweilig für viele. Ja? Na, das ist so. Sie waren langweilig. Und die ägyptischen Frauen, die waren früher auch schon interessant. Aber da hat sich keiner mit so einem Sklaven abgegeben. Ja? Keine Chance. Jetzt kam auf einmal eine neue Versuchung. Da kamen nämlich hochgestellte, intelligente, eloquente Frauen, weil das sind Fürstentöchter gewesen, lesen wir bei einem Beispiel. Und die haben diese ganze Exotik mitgebracht, wo diese anderen Frauen da nicht hatten. Und dann haben die Jungs, die jüngeren Herren vor allem mal, mit ihnen eine Beziehung angefangen. Dabei blieb es aber nicht, sagt uns der Text, sondern dann wurden sie von den Frauen zu den Opfern eingeladen. Gingen sie zu den Opfern mit, weil, ja, wenn die das macht, ja, man will ja irgendwie dem nahe sein. Und dann aßen sie und dann beteten sie die Götter an und am Ende hängten sie sich an den Baal Peor. So kamen die in den Götzendienst rein. Über eine Beziehung mit einem Nichtgläubigen letztendlich. Das war die Einfallstor für die zweite Gruppe. Und das ist im Prinzip in der Bibel, es geht nach unten, wenn man solche Verbindungen eingeht und nicht nach oben. bis auf Ausnahmen, wo Gott Gnade schenkt. Dritter Einfallstor, und jetzt wird es interessant, weil bisher waren es ja immer so, die im Götzenopfertempel essen wollten. Und wenn ihr dazu nicht zählt, so wie ich, konntet ihr bequem da sitzen bisher und sagen, Götzendienst, kein Problem für mich. Sexuelle Versuchung, auch kein Problem für mich. So im Groben, Großen und Ganzen. Also für die zwei Gruppen, die bisher noch nicht angesprochen werden, jetzt wird es langsam für euch dann etwas feuriger. Vers 9, Kapitel 10, lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Was war das? Das war 4. Mose 21 zum Nachlesen. Und das war schon gewaltig. Also Gott musste ein Millionenvolk versorgen in der Wüste. Wie hat er das gemacht? Er hat Mann, also er hat was geschickt, was sie nicht kannten, haben sie gesagt Manha, und dann wurde später Manna draus. Also was ist das? Ja. Manna heißt einfach, was ist das? Ja. Es war was, was vom Himmel kam. Das haben sie dann gegessen und er hat ihnen auch immer wieder Wasser gegeben. Und in dieser Begebenheit, in 4. Mose 21, da regen sich die Leute auf, weil sie halt nicht mehr die Gurken haben und die Melonen und den Lauch und die Zwiebeln und was da alles noch drin steht. Also das Gemüse haben sie da einfach verpasst, dass sie vermisst, dass sie in Ägypten hatten. Und was haben sie Gott vorgeworfen? Du willst uns in der Wüste sterben lassen und wir haben kein Brot und kein Wasser. Also das ist so ähnlich, wie wenn du deinem Kind die Ausbildung finanzierst, das dann erfolgreich wird und nachher kommt es und sagst, du tust nichts für mich. Gott hat alles getan. Er hat ihnen kein Brot gegeben, das gab es in der Wüste nicht, dafür war es das Manna. Er hat aber Wasser gegeben, das hat er sehr wohl. Und was haben sie gemacht? Sie wollten einfach ihren eigenen Weg gehen und Gott versuchen und Gott vorschreiben, was er zu tun hat. Weil er nicht nach ihrer Pfeife getanzt hat, weil sie halt Entbehrung hatten in der Wüste. Das war klar. Die haben nicht im Reichtum gelebt. Und das hat sie so aufgeregt, dass sie gesagt haben, Gott, das ist unmöglich, wie du mit mir handelst. Und dann hat Gott ohne Großkommentar Giftschlangen geschickt, wo dann, wie viele wissen wir nicht, aber etliche gestorben sind. Allerdings auch den Ausweg, und der ist letztendlich das Kreuz. Er hat dann eine Bronzeschlange gemacht, die man an so einen Stiel, Pfahl dran gemacht hat. Und wenn man auf die geguckt hat, nur geguckt, dann wurde man errettet. Wie Christus, der selber zur Sünde gemacht wurde, ja, feurige Schlange, Bild für die Sünde. Und wenn wir auf ihn schauen, werden auch wir errettet. Wunderbares Vorbild auf Christus. Also auch hier ist Christus mitgegangen. Immer Gnade auch im Gericht. Aber da gab es Leute, die waren nicht in diesen groben Sünden drin, aber die haben gesagt, Gott, wie du mit mir umgehst, das geht nicht. Ich sag dir jetzt, wie es zu gehen hat. Sagen manche, naja, unrespektvoll bin ich nicht gegenüber Gott. Dann nehmen wir eine Stufe drunter. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, Mut auch nicht, wie einige von ihren Mutten und durch den Verderber umgebracht wurden. Da habe ich jetzt keine Verstelle für euch, weil es einfach viel zu viele gibt. Die haben dauernd gemurrt. Die haben dauernd sich aufgeregt über ihr Leben in der Wüste. Ja, 2. Mose 16 könnte man nehmen, 4. Mose 11, 4. Mose 17 und x andere Stellen. Sie waren immer undankbar gegenüber Gott. Und interessant ist, er bringt diese Beispiele schon alle aus dem Grund. Er zitiert sie alle später nochmal. Also den einen hat er gesagt, guck mal, unsere Vorfahren haben Götzendienst betrieben. Und jetzt sagt er im Kapitel danach, flieht dem Götzendienst. Ihr macht das genauso. Ihr setzt euch genauso nieder wie die, esst und trinkt im Tempel. Ihr sagt, das hat nichts damit zu tun, wir beten ja Gott an. Aber ihr macht dasselbe wie die damals. Und die anderen, die Gott versuchten, das sehen wir im Kapitel 10, Vers 22, ist aber im selben Thema. Und er sagt, wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen, sind wir etwas stärker als er. Das wirft er den Korinthern vor. Ihr versucht Gott, ihr wollt ihm euren Stempel aufdrücken, ihr wollt es, dass er so macht, wie ihr es denkt. Und dann im Kapitel 10 am Ende, ab Vers 31, da geht es um die murren. Und da gab es ja welche, die sagen, ja Gott, du gibst uns nichts und sie hätten dieses Fleisch essen können. Das hat er ihnen dargelegt, warum, weil alles Gott gehört, hätten sie essen können und sie haben es aber nicht. Und er fängt im Vers 30 an, wenn ich es aber mit Danksagung genieße, warum sollte ich gelästert werden, wegen dem, wofür ich danke. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Und das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben nur gemurrt. Sie haben immer nur gemurrt über ihn. Vier Geschichten. Vers 11, das alles aber widerfuhr jedem als Beispiel. Es ist aber uns zur Warnung geschrieben, für das Ende, die das Ende der Welt gekommen ist. Seit Christus auf die Erde gekommen ist, gehen wir auf das Ende der Welt zu. So würde ich das auslegen. Darum, wer meint, dass er steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Die größte Gefahr ist hier, dass die einfach zu lässig waren und dachten, uns kann nichts passieren. Und ich muss zugeben, das war so ein Warnschild für die, ja? Und ich nehme nicht immer jedes Warnschild im Verkehr so ganz so ernst. Also zum Beispiel, wenn da so ein Dreieck ist mit einem Hirsch, der springt, und ich hier in der Gegend tagsüber wo fahre, dann denke ich nicht, dass da ein Hirsch kommt. Ja? Sondern er kommt in der Dämmerung, das weiß ich. Und jetzt was kritischer, also ja, das ist keine Empfehlung für Verkehrsregeln zu beachten. Also ich fahre noch mal, ich fahre immer vorsichtig und so weiter. Ja? Das ist so, ja? Nee, mache ich sowieso, weil das viel entspannter. Das habe ich früher gelernt, aber egal. Als ich lange Strecken gefahren bin am Anfang meines Berufslebens, du kommst viel entspannter an, wenn du defensiv fährst und vorausschaust und so weiter. Als immer so auf den letzten Drücker. Aber gut, Verkehrsschilder. Ein zweites Schild, das ich nicht ganz so ernst nehme, ist ein Dreieckschild mit vier so Brocken, die da runterkommen. Das sind übrigens vier, habe gezählt, weil es passt genau zum Text, hier sind es auch vier Stolperfall. Ne? Da habe ich gedacht, wow, super. Das nehme ich auch nicht ganz so ernst. Letzt habe ich es mal ernst genommen. Warum? Da war ich im alpinen Bereich unterwegs. Und da habe ich gedacht, naja, von dem Berg, da kann schon was runterkommen. Und zwar was Größeres. Nicht so wie hier, ja, wenn ich da durchs Tal bei uns am Dorf fahre, da vorbei. Ne? Oder auf einer Strecke. Und er sagt letztendlich, seid euch nicht zu selbst sicher. Wer steht, seht zu, dass er nicht falle. Das ist das Gefährlichste, weil... Warum kommt es dazu? Warum scheitern Christen auf der Zielgeraden? Sie nehmen es nicht ernst und sie denken, sehen nicht, wie sie da reinkommen. Sie sagen, ich esse und trinke doch nur. Ich habe doch nur eine Beziehung zu jemandem. Sie sehen nicht, was daraus folgt. Sie sagen, ja, ich bin ein bisschen unzufrieden. Ja, Mai, ist doch nicht schlimm. Aber sie merken nicht, wie das immer dunkler wird im Herzen und sich das ausbreitet. Ich habe da mal so ein Cartoon gesehen, das war total toll. Der war schwarz und dann wurde es noch schwärzer und dann wurde am Ende alles schwarz. Und am Ende siehst du Gott nicht mehr. Und man nimmt das nicht ernst. Und er sagt, nehmt das ernst. Und egal, welche Partei ihr jetzt in der Gemeinde seid, die Freiheitlichen oder die Rückständigen, ja, völlig egal, guckt auf euer Ziel und guckt, dass ihr nicht fallt. Weil wie der Teufel jeden Einzelnen fallen ist, ist ihm völlig egal. Es sind auch hier nicht alle gefallen. Die einen sind beim ersten, beim zweiten, beim dritten, beim vierten gefallen. So, jetzt haben wir ein paar ängstlichere Seelen bei uns und die sagen, ja, wie soll ich es dann überhaupt schaffen? Die gibt es nämlich auch. Es gibt nicht nur die Leichtsinnigen. Und da ist jetzt was Wunderbares, muss ich unbedingt auch noch bringen, Vers 13. Es hat euch noch keine Versuchung betroffen als nur menschliche. Es ist nicht übermenschlich, es ist machbar, auch das zu bewältigen. Warum? Weil Gott treu ist. Das ist entscheidend, natürlich nicht wir. Ja, wenn du auf dich guckst und wenn du eine realistische Selbsteinschätzung hast, dann sagst du, oh weia, das kann bei mir auch alles passieren. Darauf kommt es aber nicht an. Gott ist treu. Ich lese mal zwei Verse oder drei Verse vor über die Treue. Der erste ist, wenn wir sündigen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt, wenn wir sie bekennen. 1. Johannes 1, Vers 9. So hat unser Glaubensleben angefangen, dass wir zu Gott gekommen sind, haben gesagt, wir sind ein Sünder. Und Gott hat gesagt, ich bin treu und gerecht. Warum? Weil er es versprochen hat, wer sich auf Jesus Christus verlässt, der ist von seinen Sünden frei. Jetzt gibt es aber noch andere Verse über Treue, zum Beispiel im 1. Korinther, man höre und staune, am Anfang. Und da geht es jetzt um diesen Weg, werde ich diesen Preis erlangen? Und er sagt, ihr habt keinen Mangel an irgendeiner Gabe oder Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Das haben sie nämlich gedacht, dass sie noch mehr bräuchten und Wundergaben und dies und jenes, ja. Sondern er wird euch stärken bis ans Ende, damit ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Das ist dasselbe Thema wie hier. So fängt er den Brief an. Warum werdet ihr untadelig sein am Tag Jesus Christus? Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, weil Gott treu ist. Oder was wir im 1. Thessalonikerbrief immer gerne als Segensgruß bringen, der Herr wird uns erhalten, bis Christus wiederkommt, weil er treu ist. steht auch in diesem Vers. Also, es hat uns keine übermenschliche Versuchung getroffen. Wir können der Versuchung widerstehen, nicht wegen uns, sondern weil Gott treu ist. Das heißt, wir klammern uns an ihn oder wir lassen es tun, dass er uns umfasst. Vielleicht ein besseres Bild. Und drittens, das fand ich jetzt auch total spannend, Gott wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Da sagt er, wieso, Paulus hat doch im 2. Korintherbrief gesagt, ich bin am Leben verzweifelt. Ist das nicht über Vermögen? Ja, fast, aber nicht ganz. Ja? Also es gibt schon Hiob, Jeremia, Elia, die sind am Leben verzweifelt. Also das heißt nicht, dass deswegen alles immer glatt ist und es leicht ist. Aber es ist trotzdem nicht über unser Vermögen, weil das ist ja das, was uns interessiert. Werde ich fallen? Und er hat gesagt, es gibt Versuchungen, aber Gott weiß das zu dosieren. Und ich fand das total spannend. Das ist mir noch nie aufgegangen. Das habe ich jetzt erst gelesen in der Vorbereitung. Und zwar Johannes 18, als die Jünger verhaftet wurden. Da hat Jesus, die Soldaten kamen und er hat sich dann offenbart, ich bin es, den ihr sucht, und dann fielen die zurück auf den Boden. Ja, die fielen auf den Boden, konnten nichts mehr machen. Da hat er seine Macht gezeigt. Und dann, Johannes 18, Vers 7, sagt er, wen sucht ihr? Sie aber sprachen Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, ich bin's. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen. Und jetzt der Satz, den ich noch nie bewusst gelesen habe. Damit sollte das Wort erfüllt werden, das er gesagt hatte, ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Warum wird dieses Wort erfüllt? Wären sie gefangen genommen worden, wären Leute verloren gegangen. Später sind praktisch alle den Märtyrertod gestorben, aber da waren sie auch gefestigt. Hier wäre diese Versuchung über ihr Vermögen gewesen und deswegen hat Christus gesagt, lasst sie gehen. Und er hat dafür gesorgt, dass sie nicht verloren gehen. Wir haben das im Alten Testament genauso. 2. Mose 13 steht, und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte Gott sie nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die nächste war. War der kürzeste Weg. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Darum führte Gott das Volk einen Umweg durch die Wüste am Schilfmeer. Vielleicht ist so mancher Lebensumweg von euch im Leben deswegen, weil Gott euch die Versuchung nicht zu hoch kommen lassen will. Er hat die Jünger beschützt, er hat die im Roten Meer beschützt und noch viele andere. Ich könnte noch andere Beispiele geben. Er wird nicht zulassen, dass die Versuchung über unser Vermögen geht, sondern er wird es immer so dosieren. Es steht mal ein schöner Vers im Psalm, Gott zählt meine Tränen. Schon David sagte das mal. Und Gott begrenzt das auch. Er zählt, könnt ihr das euch vorstellen nebenbei? Habt ihr das Bild mitgenommen? Er zählt meine Tränen. Habt ihr eure Tränen schon gezählt? Geht das? Geht nicht. Gott zählt eure Tränen. Und er wird die genau so machen, dass die Versuchung nicht größer wird als eure Möglichkeiten. Dritte Ermutigung in diesem kurzen Abschnitt. Also es ist nur eine menschliche Versuchung. Gott ist treu. Es wird nicht über euer Vermögen sein, sondern er wird auch mit der Versuchung den Ausgang schaffen. Es gibt immer einen Ausgang. Das kann manchmal lange da sein wie bei Josef. Da waren es Jahre. Aber er wird immer den Ausgang schaffen. Und er kommt, es gibt von Charlie Moore einen Satz, Gottes Züge fahren immer pünktlich. Also manchmal muss man auf dem Bahnsteig des Lebens lange warten, aber Gottes Zug kommt zu seiner Zeit. Und er wird den Ausgang schaffen, dass ihr die Versuchung schaffen werdet, weil oft ist ja das Zermürbende die Länge, die Dauer. Und fünftens, er wird es so machen, dass ihr es ertragen könnt. Also er gibt euch dann die Kraft. Manchmal verringert er die Versuchung und verkürzt die Versuchung, dass ihr sie ertragen könnt. Manchmal gibt er euch aber auch mehr Kraft. Und das war Paulus der Fall. Das könnt ihr im 2. Korintherbrief nachlesen. Da hatte er einen sogenannten Pfahl ins Fleisch, irgendeine Krankheit. Und er hat dreimal gebetet, dass Gott sie ihm wegnimmt. Und Gott hat es nicht gemacht. Und was hat er später gesagt? Ich danke Gott dafür, dass er mir das nicht weggenommen hat, weil seine Gnade ist in dem Schwachen mächtig. Und so verherrlicht Gott sich in mir. Warum scheitern Christen auf der Zielgeraden? Weil sie die Warnungen nicht ernst nehmen, weil sie sich auf dem Segen ausruhen und, was man vielleicht vorher nicht so gedacht haben, auch diese Streitereien mit Brüdern, wenn man sagt, ja, ich ja, ist doch egal, was der sagt und so, ist schon ein gefährliches Warnzeichen am Anfang. Wenn du nicht fürs Evangelium lebst, wenn du nicht auf deinen Brüder achtest und wenn du nicht auf dieses Ziel, auf die Zukunft anguckst, bist du schon auf dem Weg zu scheitern. So würde ich Kapitel 9 zusammenfassen. Er gibt uns Warnschilder, aber Gott ist treu und er ist über all diesen Dingen. Und er hat das alles gesagt, um sie wieder zurückzukommen. Und dann die nächsten Male werden wir sehen, was er dann zum Thema nochmal sagt. Aber jetzt hat er gemeint, jetzt muss ich mich um das Thema hinter dem Thema kümmern und mit euch drüber reden, wie lebt ihr mit Christus? Wie seid ihr eng zusammen? Und ja, Gott gebe uns Gnade, dass wir seine Treue immer sehen dürfen und dass wir umkehren. Das war ja im 11. Kapitel. Sie waren unwürdig, hätten sie selber gerichtet, wären sie nicht von Gott gerichtet worden. Es gibt immer einen Weg der Umkehr, wie bei den feurigen Schlangen, wie hier. Es gibt immer eine Möglichkeit, zu Christus zurückzukommen. Und deswegen hat er sie gewarnt. Warnungen müssen auch mal sein. Amen.